Die 23. Fußball-Weltmeisterschaft beginnt heute im Estadio Azteca von Mexico City. El Tri gegen Bafana Bafana, Mexiko gegen Südafrika. Wir liefern die letzten Eindrücke vor dem ersten Anpfiff. Wir blicken im letzten Teil unserer Gruppenvorschau und dann auf die Gruppen I bis L. Und wir blicken auch zunächst zurück auf den gestrigen Tag. Gianni Infantino, FIFA-Präsident, hat seine altbekannte WM-Pressekonferenz abgehalten. Das alles jetzt hier im täglichen WM-Podcast von NTV Sport. Hallo und willkommen, ich bin Kevin Schulte hier bei NTV Sport mit einer neuen Ausgabe, mit der Ausgabe am Tag des WM-Eröffnungsspiels. 21 Uhr deutscher Zeit, Aztekenstadion, Mexiko gegen Südafrika. Danach in der Nacht haben wir um 4 Uhr noch das Parallelspiel von WM-Gruppe A, Südkorea gegen Tschechien. Wir schalten dann auch gleich zu meinem Kollegen Stefan Ürsfeld, der die letzten Eindrücke aus Mexico City und von der gestrigen Infantino-PK liefern wird. Erstmal noch die Infos. Während der Fußball-WM gibt es eben täglich neue Folgen hier im Podcast an jedem Spieltag. Morgens mit einer neuen Ausgabe sind wir am Start mit allen wichtigen Infos. Das heißt, man kann auch mal getrost das ein oder andere Nachtspiel verschlafen und verpasst nichts. Diese Info gibt es jetzt hier ein letztes Mal. Ihr werdet es jetzt erfahren, die nächsten Tage wird jeden Morgen ein neuer Podcast für euch im Podcast-Feed eures Vertrauens, ob bei RTL Plus, ob bei Spotify, ob bei Apple Podcasts, dann für euch hier im Feed landen. Verschiedene Stimmen von NTV und verschiedene Experten kommen zu Wort. Wir werden das gut durchmischen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch jetzt direkt rein und schalten dann eben nach Mexiko-Stadt zu Stefan Ürsfeld, meinem Kollegen bei ntv.de. Welchen Eindruck hat Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, gemacht? Was waren die spannendsten Aussagen auf der Pressekonferenz? Und wie hat sich Infantino zu den kritischen Themen verhalten?
Tja, Infantino hat erstmal sein Publikum sediert. Die PK hatte auf rund eine Stunde, war die angesetzt von der FIFA und ging dann vielleicht ein paar Minuten länger. Aber insgesamt schon haben sie sich dran gehalten an diese Zeit von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr Ortszeit. Hat aber die erste halbe Stunde eigentlich mit einem Monolog verbracht. Am Anfang dankte er, so fühlte sich an, allen ihm bekannten Personen und ging danach dann immer wieder auf die Macht des Fußballs ein. Die WM, das größte Event in der Geschichte, die Leute glücklich machen und ja auch wenigstens für die Dauer des Turniers, der 40 Tage, die jetzt anstehen, den Menschen weltweit die Möglichkeit eröffnen, alle Sorgen und Ängste hinter sich zu lassen. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Ängste, die Sorgen real sind und auch bei diesem Turnier dann ja in vielerlei Form zusammenkommen, dieses Zusammenspiel aus Weltpolitik, aus all den Dingen, die den Menschen ja wirklich real Angst machen, der Krieg, der im Iran immer wieder aufploppt, die Machtlosigkeit, den Staaten gegenüber der Willkür, die man so als einfacher Mensch ausgesetzt ist. Die kommen da ja alle zusammen. Und was Infantino dann gemacht hat, noch in seinem Monolog, hat er die kritischen Fragen, die dann vielleicht gekommen wären, antizipierend, die Probleme der FIFA, des Turniers auf drei Punkte runtergebrochen. Iran, Tickets, Visa, hat er gesagt. Und dabei dann die FIFA und ihn selbst auch als Beifahrer im Weltgeschehen präsentierte, der überhaupt keine Kontrolle mehr darüber hat. Die Frage, ob er denn die Kontrolle darüber verloren habe, der ist ja dann später ausgewichen. Man solle der FIFA aber vertrauen, sagte er. Vertrauen, dass sie im Sinne der Menschheit handle, dass sie nur das Gute wolle. Irgendwann sagte er dann, chill doch mal, chill and relax, empfahl er den Journalisten, man solle eben darauf vertrauen, dass die FIFA alles richtig macht und alles unter Kontrolle habe, die Probleme löse, zumindest versucht, sie zu lösen. Und manche Probleme könne er halt nicht lösen, denn die Welt sei ja auch ein aggressiver Ort geworden. Die Staaten hätten ein Sicherheitsbedürfnis, was dann eben im Falle des somalischen Schiedsrichters wohl auch dazu geführt habe, dass er nicht eingereist ist. Aber grundsätzlich habe er ein Grundvertrauen, dass es eigentlich gar keine bösen Menschen gibt. Und doch, sagt er, gibt es die dann vielleicht doch. Der Fußball aber, er soll sie alle vereinen. Und ja, insgesamt war es ein sehr, sehr seltsames Bild. Irgendwann sagte er, wir sind nicht die Könige der Welt. Sagt er eben über genau jene Organisation, die sich in den letzten Jahren unter Infantino schon sehr als die Könige der Welt gegeben hat und immer wieder auch sich neben Staaten gestellt hat. Jetzt sagte er, die Staaten stehen über uns. hat immer wieder auch sein gutes Verhältnis zu Donald Trump herausgestellt, sagte einmal, dass die WM in dieser Form überhaupt gar nicht ohne Trump hätte stattfinden können. Und auf die Vergabe der WM im vergangenen Jahrzehnt an die USA angesprochen, sagte er, ich bereue nichts. Ja, und den kritischen Fragen ist er dann, wie gesagt, geschickt ausgewichen.
Und dann die Frage, wie viel WM-Stimmung ist denn überhaupt in der Stadt spürbar?
Das mit der Stimmung ist so eine Sache. Rund um das Eröffnungsspiel, jetzt am heutigen Donnerstag, sind Proteste angekündigt. Das heißt, dass einige Leute auch bereits am Vorabend anreisen wollten, um eben diesen Protesten, die dann auch die Wege zum Stadion, die hier, das gibt so eine lange Autobahn, die darunter führt, Schnellstraße durch die Stadt, über die eigentlich jeder hinfahren muss, wenn er zum Stadion will, die soll betroffen sein von den Protesten. Man wird sehen, ob es so weit kommt oder nicht. Aber es ist schon so, dass diese streikenden Lehrer, die in den vergangenen Tagen Schlagzeilen geschrieben haben, weiter in so einer Zeltstadt nahe der geplanten Fanmeile wohnen. Es sind rund 15.000 Leute sollen das sein. Und immer wieder ploppen dann eben diese Geschichten auf, was alles noch passieren könnte. Entlang des Stadions, entlang des Wegs zum Stadion sind ein paar Parolen gegen die FIFA an die Wände geschmiert. Und es hält sich alles im Rahmen. Ne? Was passiert ist, dass die Demonstrierenden natürlich die Augen der Weltöffentlichkeit jetzt für sich ausnutzen. Vollkommen legitim. So können sie ihre Anliegen auch dann intern in Mexiko mit Sicherheit besser verkaufen. Das ist das eine. Zum anderen kommt natürlich so ein Gefühl hinzu, dass es nicht unbedingt die WM der Mexikaner ist, sondern dass die Mexikaner hier nur so eine kleine Nebenrolle spielen werden. Jetzt haben sie das Eröffnungsspiel. Aber mit dem Achtelfinale am 5. Juli, was dann vielleicht England gegen Mexiko sein könnte, wenn Mexiko die Gruppe gewinnt und England die Gruppe gewinnt, zieht das Turnier dann nach nur 13 Spielen auch schon wieder weiter. Die Nationalmannschaft, die Chancen werden auch nicht so gut eingeschätzt. Ich habe das Gefühl, hier neigen doch einige Leute auch sehr zu Dramatik und rechnen jetzt vielleicht noch nicht mit dem Vorrunden aus, aber rechnen ihrer Mannschaft eigentlich keine großen Chancen aus. Ansonsten, die Stadt zeigt sich schon voller Vorfreude. Ne? Wirklich an jeder Ecke gibt es einen Verkaufsstand mit Trikots und die Bars sind geschmückt. Und dann stolpern immer mal wieder auch ein paar Engländer durchs Bild und die dann Ronaldo-Trikots haben. Und dann hast du schon das Gefühl, dass hier wirklich jeder eigentlich Bock auf dieses Turnier hat. Aber irgendwie gibt es zu viele Störfaktoren, die das dann auch wieder madig machen allen. Wenn man das jetzt aus Gästesicht betrachtet, hier gibt es kein Gefühl irgendeiner Unsicherheit. Es ist alles freundlich und alle Leute kümmern sich, freuen sich, dass Gäste in der Stadt sind für dieses Turnier. Unfassbar gastfreundlich alles. Wenn es dann eben unfreundlich wird, dann richtet sich es gegen alles, was halt so scheiße läuft auf der Welt, um es platt zu sagen. Nur nicht eben gegen die Gäste.
Und zuletzt dann die Frage, auf was können wir uns da heute Abend gefasst machen in Sachen Atmosphäre, in Sachen Sicherheitslage, Demonstrationen am Rande des Eröffnungsspiels, klimatische Bedingungen, wie sieht's da aus?
Der Zeitpunkt ist für so eine WM-Eröffnung vielleicht ein bisschen unglücklich, weil so vieles zusammenkommt und ja auch die Gemengelage außerhalb Mexikos da auch mit reinspielt. Das ist ja einfach da das Gefühl, zudem die Ticketpreise können sich nicht so viele Leute leisten, das muss man dann schon wollen. Kommt alles hinzu, gibt Streitigkeiten weiterhin rund mit den 14.000 Leuten, die da im Stadion Logen haben, auf Lebzeit quasi, und die liegen weiterhin auch im Clinch mit der FIFA. Seltsame Atmosphäre, aber eine voller Vorfreude. Wir werden dann noch sehen, wie das Wetter sich dann verhalten wird. Es soll schwül werden, aber die Unwetter, die Anfang der Woche noch angekündigt waren, wird es wohl nicht geben. Auch die Regenfälle der vergangenen Tage, die teils doch ganz schön heftig waren, gab es dann eher in den Abendstunden. Und am Ende ist es dann halt auch so, ne, wenn es dann losgeht, dann ist alles vergessen. Also es wird schon wild werden im Stadion. Ne? Also die 80.000 Mexikaner, oder wie viel es dann am Ende sein werden, die dann für Mexiko sind, also ein großer Großteil der 80.000 wird natürlich für Mexiko sein. Die werden eine unfassbare Stimmung erzeugen und ja, dann ist das alles vergessen und ist jetzt auch gut, dass es jetzt mal losgeht nach diesem ganzen Geplänkel und nach dem ganzen Drama und der ganzen Politik der vergangenen Tage.
Soweit, so gut. Also erstmal der Blick vor dem ersten Anpfiff, vor der Eröffnungsfeier. 21 Uhr, wie gesagt, deutscher Zeit, geht es los im Aztekenstadion in Mexico City. Mexiko gegen Südafrika. Übrigens genau das umgekehrte Eröffnungsspiel zum 2010er Eröffnungsspiel in Südafrika bei der WM. Da hat die Bafana Bafana auch gegen Mexiko das Turnier eröffnet. 1:1 ist das Spiel ausgegangen und die meisten Fußballfans werden sich sicherlich noch erinnern an das erste Tor damals von Sifive Tshabalala. Ein Wahnsinnsstrahl oben in den Winkel. Mal schauen, ob es heute ähnlich spektakulär zugeht. In der Nacht 4 Uhr dann deutscher Zeit in Guadalajara, in dem zweiten von drei mexikanischen WM-Stadien, spielt Südkorea gegen Tschechien. Da lohnt sich sicherlich ein Blick auf Jongmin Son. Wie gut ist er noch so im Saft? Spielt er mittlerweile in keiner Top-Liga mehr, sondern in Los Angeles. Wir haben Min Jae Kim als Innenverteidiger von Bayern München, der für Südkorea den Kasten da mithelfen soll, sauber zu halten. Und bei Tschechien lohnt sich vor allen Dingen ein Blick auf Patrick Schick, der sicherlich für das ein oder andere Tor gut sein kann. Brauchen die Tschechen auch, die ja unbedingt auch hier aus der Gruppenphase zumindest rauskommen wollen. Aber das wird nicht so leicht. Die Gruppe ist sehr ausgeglichen. Mexiko hat leichte Vorteile als Gastgeber und Südafrika steht in der Theorie eher als vierte Kraft hier in der Hackordnung. Südkorea, Tschechien kann diesbezüglich schon ein sehr, sehr entscheidendes oder vorentscheidendes Spiel werden. Vielleicht noch eine wichtige Info. Im Gegensatz zu vergangenen Weltmeisterschaften zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich. Das heißt, wenn Südkorea dieses Spiel gegen Tschechien gewinnt oder umgekehrt, die Mannschaft hat schon einen Riesenvorteil, zumindest hier als einer der besten Dritten dann auch weiterzukommen. Also mit 3 Punkten und einem Torverhältnis von -2 schafft es laut Berechnungen verschiedener Mathematiker schon mehr als die Hälfte der Mannschaften dann weiterzukommen. Also das könnte so der Cut sein. Also ein Sieg landen früh im Turnier und dann kann man sich schon ein bisschen entspannen, was die Zielsetzung Erreichen der K.O.-Runde anbetrifft. Und damit gehen wir jetzt über und sprechen nochmal mit meinem Kollegen Stefan Ürsfeld. Wir machen jetzt die Gruppenvorschauen komplett. 4 gibt es ja noch, über die wir sprechen müssen. Wir haben die Frankreich-Gruppe, wir haben die Titelverteidiger-Gruppe mit Argentinien, wir haben die Gruppe mit Beteiligung von Portugal, die übrigens gestern Abend ein Testspiel gegen Nigeria mit 2:1 gewonnen haben. Die Generalprobe lief auch gut für England. Über deren Gruppe sprechen wir auch noch. England hat gegen Costa Rica, das Spiel hat mit Verspätung angefangen, wegen einer Unwetterwarnung. England hat gegen Costa Rica mit 3:0 gewonnen und ja, wir gehen rein, fangen an mit Gruppe I, wird ja so ein bisschen als Todesgruppe angesehen und ich finde, ja, wir werden gleich schon erfahren, warum. Senegal, Norwegen sind da drin, Irak natürlich klare Außenseiter, Frankreich ist Topfavorit neben Spanien, ich denke, das kann man schon so konstatieren. Gretchenfrage, die über allem steht, Didier Deschamps als französischer Trainer bei seinem letzten Turnier, lässt er diesmal attraktiveren Fußball spielen? Das war ja, wenn es einen gab, der Hauptkritikpunkt am WM-Finalisten der beiden vorangegangenen Ausgaben.
Das ist die Aufgabe eines Trainers, erfolgreichen Fußball zu spielen. Alles andere interessiert dann uns Zuschauer nur. Für einen Trainer ist wichtig, wie weit das Team kommt. Wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit der Franzosen gesehen. Und wenn wir jetzt auf den Kader blicken, dann fragt man sich halt, was ist das? Das ist ja unfassbare Weltspitze. Trotz der, klar, wir haben mit PSG jetzt auch einen zweimaligen Champions-League-Sieger dort. Aber ansonsten ist die Liga ja nicht die Liga, die irgendwen interessieren würde. Die Franzosen haben es in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja geschafft, ihre Spieler in den größten Ligen der Welt dann ausbilden zu lassen. Fahren damit sehr, sehr gut. Oder ausbilden zu lassen, zu veredeln vielleicht, ist, glaube ich, der Richtige.
Und sagst du, dass da jetzt nochmal das dritte WM-Finale in Folge wahrscheinlich ist? Oder ist es eher auf dem absteigenden Ast, weil das jetzt auch so diese letzte Mission von Deschamps ist? Das hat ja auch nicht immer gut funktioniert. Ne? Wir sprechen über die Ära Jogi Löw. Da ging es dann auch eher sukzessive bergab. Was ist dein Gefühl bei Frankreich?
Ich würde mir wünschen, das ist nicht mein Gefühl, das ist mein Wunsch, dass wir hier eine Mannschaft sehen, die wie 2010 komplett auseinanderfliegt und sich zofft im Teamhotel in Boston und wir sehr unterhaltsame Geschichten rund um Kylian Mbappé, Tchouameni und Doué und all die verschiedenen Egos, die da aufeinander clashen werden, sehen und dann Frankreich schon früh rausgehen sehen. Würde Deutschland auch den Weg erleichtern. Oder vielleicht dann auch im Achtelfinale gegen Deutschland, wenn denn Deutschland die Gruppe gewinnt, was ja auch nicht klar ist, wie wir besprochen haben.
Ja, wenn beide Gruppensieger werden und ihre erste K.O.-Rundenpartie absolvieren erfolgreich, dann käme es eben zum Achtelfinalspiel Frankreich gegen Deutschland. Hör so ein bisschen raus bei dir. Größtes Problem vielleicht für die Franzosen ist diese Megastar-Power. Die muss ja nicht immer von Vorteil sein.
Ich würde behaupten, das könnte auch schon in der Gruppenphase dann auffallen. Sie werden da durchkommen, keine Frage. Aber es ist für mich, den Irak muss man wahrscheinlich rausrechnen, aber es ist für mich in der Spitze die beste Gruppe von allen. Wir haben den Senegal als Afrikameister der Herzen, insgesamt eine Supermannschaft. Und wir haben ein weiteres topbesetztes Team, Norwegen, die zwar nicht den großen Namen haben, aber zur absoluten Elite in Fußball-Europa gehören.
Ja, klar. Die Norweger haben sich ja in den vergangenen Jahren dann auf einmal schon sehr in den Vordergrund gespielt, ne? In ihren Clubs jeweils. Und wir haben mit Haaland immer noch einen der besten Stürmer weltweit, der da ordentlich abräumen wird. Nusa, Sirlot, was eine Offensive.
Einziger Schwachpunkt vielleicht dann hinten zu suchen. Die Defensive, ja, hat den Christopher Ayer, ist ein guter Spieler aus England. Aber im Tor jetzt auch nicht gut besetzt, also fehlt dann zum absoluten Top-Kader, ne?
Ja, aber die haben ja schon durch ihr furchterregendes Mannschaftsbild gezeigt, was sie dort planen. Die haben sich als Wikinger inszeniert im Fjord und spektakuläres Bild, also wirklich eines der schönsten Mannschaftsbilder, die ich so gesehen habe. Obwohl ich mich da dann gefragt habe, was wäre denn, wenn die deutsche Nationalmannschaft sich vor dem Schloss Neuschwanstein in Lederhosen ablichten würde und ja, würde zumindest in Teilen Deutschlands für große Aufruhr sorgen und nicht auf breite Zustimmung treffen. Aber in dem Fall, die Wikinger gehen jetzt in den Kampf, ziehen in den Kampf und ziehen ja dann auch gegen Frankreich später in den Kampf. Das große Aufeinandertreffen von Haaland und Mbappé. Ja, Ødegaard haben wir noch gar nicht erwähnt. Der zentrale Mann des englischen Meisters Arsenal. Mannschaft mit Wucht, die ein Stück weit gehen kann bei dem Turnier. Und dann haben wir mit Senegal den Afrikasieger der Herzen, können wir den so nennen.
Also das letzte Wort ist da auch noch nicht gesprochen, ne? Es geht ja auch noch bis zum obersten Sportgerichtshof, haben da sicherlich auch noch eine Chance. Muss natürlich in den Hintergrund rücken, also es darf da jetzt kein Thema mehr irgendwie sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann traue ich auch denen was zu. Ich meine, 2002 haben sie das Auftaktspiel gegen Frankreich gewonnen und diesmal kommt es zum identischen Auftaktkracher. Ich würde mich wirklich trauen zu sagen, Frankreich gewinnt die Gruppe nicht. Bin dann aber unschlüssig, ob Senegal oder Norwegen wird. Eher Norwegen, sage ich.
Senegal sehe ich in der Offensive dann. Nicholas Jackson hat jetzt nicht so überzeugt in seiner Bundesliga-Saison beim FC Bayern.
Sadio Mané auch schon 34, ne?
Wären wir dann tatsächlich, ich wäre bei Norwegen. Aber wir haben ja auch immer den Europa-Bias. Das müssen wir vielleicht bedenken. Das ist uns immer näher, weil wir dann auch mehr Spiele der Nationalmannschaft sehen und das vielleicht besser einschätzen können. Deswegen Senegal, nicht ohne Grund, dann auch Afrikameister der Herzen. Und ja, also du sagst, Frankreich ist Top-Favorit und jetzt sagst du auf einmal, die fliegen raus in der Vorrunde, weil sie gegen Irak auch nur 1-1 spielen.
Irak unentschieden, also Spanien hat auch gedacht, dass sie die mal eben wegfrühstücken im Testspiel. Die haben nur 1-1 gespielt gegen den Irak. Ich dachte erst Irak, also das gehört auch zu den schwächsten Mannschaften von allen. Aber klar, ist nur ein Testspiel und trotzdem war auch nicht die 1A-Mannschaft von Spanien, aber das wird ihnen ja auch ein bisschen was geben. Also die haben ja wirklich gar nichts zu verlieren gegen gar keinen Gegner. Also die sind ja alle so viel besser besetzt als der Irak. Und ich meine, sie haben sich das hart verdient, hart erarbeitet über mehrere Quali-Runden. Am Ende stehen die bei 19 Quali-Spielen. Das dürfte dann Rekord sein von allen, weil in Südamerika wird ja selbst nur 18 Mal gespielt.
Was haben sie? 2004 war das bei den Olympischen Spielen, auch schon ein paar Jahre her, aber da haben wir auch den Irak mit einem Achtungserfolg gehabt. Ich glaube, Platz 4 sind sie damals gelandet. Unterschätzt den Irak nicht. Haben ja auch dann einen Spieler aus der Region der Herzen, ehemaliger Spieler von Eintracht Braunschweig, mit Youssef Amin, der jetzt in Larnaca spielt. Bei Manchester United haben sie auch einen Spieler ausgebildet, der Mittelfeldspieler Zidane Igbari. Also vielleicht sind das alles Namen, die wir uns dann demnächst mal genauer anschauen werden, wenn es dann soweit ist und das Turnier wirklich begonnen hat. Klar, krasse Außenseiter in der Gruppe. Ich sage Norwegen, Senegal, Frankreich, Irak.
Boah. Und Frankreich dann irgendwie als Gruppendritter weiter. Also der Mann für die heißen Takes. Stefan, wie heiß wird das für Argentinien in Gruppe J? Argentinien als Titelverteidiger spielt in einer Gruppe mit Österreich, Algerien und Jordanien.
Ja, haben wir wieder einen Debütanten mit Jordanien. Der Titelverteidiger in die Jahre gekommen natürlich. Auch Titelverteidiger jetzt bei den vergangenen Turnieren. Bis auf Frankreich jetzt 2022. Auch immer wieder mit Problemen. Lionel Messi wie alt ist er jetzt? 38, 39, hat auf jeden Fall Nico Pastin, so ein junger Star jetzt aufkommt. Alvarez, also Sturm macht vorne drin, der hat ja auch Jahre gebraucht, jetzt im europäischen Vereinsfußball anzukommen, ist jetzt dann bei Atletico wirklich angekommen. In der Gruppe trotz alledem ja weiterhin klarer Favorit. Trotz der Bundesliga-Power von Österreich ist am Ende dann halt auch nur die zweite Liga im deutschen Fußball, wo die Stars der Österreicher spielen, bis auf Conny Leimer.
Ja, und vor allen Dingen dann Baumgartner jetzt verletzt raus als ganz wichtiger zentraler Anker im Mittelfeld. David Alaba ist verletzungsanfällig. Ja. Muss man auch die berechtigte Frage stellen, was das wird. Also Österreich kann froh sein, wenn sie Zweiter werden. Ich glaube, es ist auch nicht ausgemacht. Also Österreich, Algerien schätze ich auch auf relativ ähnlichem Niveau ein. Bei Algerien im Tor Luka Zidane, Sohn von Zinedine Zidane. 2-1 Sieg im Testspiel in den Niederlanden. Ibrahim Maser als starkes Talent, 20 Jahre, der Leverkusener. Vorne drin Mo Amura. Wenn er den Abstieg mit dem VfL Wolfsburg aus den Kleidern bekommt, kann auch er sicherlich für den ein oder anderen guten Moment sorgen in dieser Gruppe.
Für ihn war das ja eher eine Erlösung, der Abstieg.
Wahrscheinlich.
So oft, wie das suspendiert war.
Kommt er wahrscheinlich mit frischem Selbstvertrauen und ganz neuem Elan zur Weltmeisterschaft.
Aber Ibrahim Maser ist natürlich ein Name, der gibt ja im Vorfeld, werden Spieler ja auch immer befragt, wer könnte denn der Breakout-Star des Turniers werden. Und da haben zumindest von den Bundesligaspielern viele Ibrahim Maser genannt, der in seiner ersten Bundesliga-Saison bei Bayer Leverkusen gezeigt hat, dass er das, was in der zweiten Liga bei Hertha schon angedeutet hatte, oder in einem Spiel damals auch in Wolfsburg, in der ersten Bundesliga, tatsächlich auf den Platz bringen kann, und war ja in einer schwachen Leverkusener Saison eigentlich der Hoffnungsträger dann auch für die kommenden Jahre. Mal schauen. Und Zidane haben wir natürlich erstmals wieder die Gefahr eines Kopfstoßes auf dem Platz. Und Nico Pass, dann auch der Spieler von Como, die ja auch eine sehr, sehr starke Saison in Italien gespielt haben und dort in die Champions League eingezogen sind. Vollkommen überraschend für die meisten Menschen, so wie mich.
Und was machen wir mit Jordanien? Auch eine überraschende Quali, aber die haben es schon frühzeitig klar gemacht, also in einer 2-3 Runden vor dem Irak. Sensationell Zweiter bei der Asienmeisterschaft 2004, aber auch eine Mannschaft der Namenlosen. Der größte Star spielt bei Stade Rennes in der Ligue 1, ist Moussa Tamari. Und ansonsten haben sie einen mit Ahmad Assaf, der hat jahrelang in bayerischen Amateurligen gespielt, mittlerweile in Jordanien. Also bin ich auch sehr gespannt drauf, aber erwarte da jetzt auch nicht so viel.
Nein, da brauchen wir, die sind klare Außenseiter in der Gruppe. Haben ja später dann nochmal einen klaren Außenseiter mit einem sehr bekannten Trainer zumindest.
Da kommen wir dann in Gruppe L zu. Wir haben vorher noch Gruppe K zu besprechen. Portugal, Kolumbien, Usbekistan als Debütant und die Demokratische Republik Kongo. Streng genommen als Nachfolgestaat von Zaire. Kein Debütant, weil Zaire war 1974 in Deutschland schon dabei. Aber es ist trotzdem eine zweigeteilte Gruppe. Portugal, Kolumbien, die sich beide auch ein bisschen was ausrechnen können, glaube ich, bei diesem Turnier, auch Kolumbien. Und Usbekistan, Demokratische Republik Kongo, die eher um Platz 3 spielen.
Da brauchen wir gar nicht länger drüber reden. Kongo beim AFCON, was war es, Achtelfinale, Viertelfinale ausgeschieden. Und Usbekistan. Also diese asiatischen Mannschaften, wie soll man die überhaupt einschätzen?
Das Einzige, was man bei Usbekistan rauslesen kann und was man auch so relativ schnell die Erkenntnis gewinnen kann, dass sie natürlich auch sehr auf Defensive setzen, auch in Asien gesetzt haben. Und sie haben halt mit Trainer Fabio Cannavaro auch einen, der das natürlich mit jeder Phase seines Körpers ausstrahlt. Das kann natürlich dann auch gerade in diesem Modus mit 8 besten Gruppen Dritten kommen weiter schon den Unterschied machen. Also lass die irgendwie 1-0 gegen die DR Kongo gewinnen, dann kann das schon am Ende reichen, wenn du dann zweimal nicht komplett die Hucke voll bekommst gegen Portugal-Kolumbien.
Kann funktionieren. Und wir haben, vielleicht hast du das auch mitbekommen, es gibt so viele KI-gesteuerte Lieder, wo einfach nur die Namen geschautet werden. Die usbekische Version war am allerbesten. Da hast du immer ein Beat darunter und dann wird der Name hier, was haben wir hier, Sergej, und dann wird wieder der Mallorca-Beat runterlegt, Karimov. Schon kann Angst machen.
Abdul Kodir Kusanov werfe ich dann jetzt mal rein. 22 Jahre Manchester City, Star von Usbekistan, Innenverteidiger.
Shukurov, das ist schon. Aber klar, Außenseiter mit Portugal. Ronaldo haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben ja mit Ochoa, mit Messi und mit Ronaldo wirklich Spieler, die seit 2006 zumindest im Kader stehen. bei Messi und Ronaldo sogar Spielzeit bekommen haben, seitdem wir denken können quasi. Also das ist einfach 20 Jahre im Kader. Das,
und sechste WM ist Rekord.
Ja.
Den Messi, glaube ich, als erstes dann einfahren wird, als erster Spieler, weil er ja einfach ein paar Tage vor Portugal spielt. Und Ronaldo wird nachziehen.
Und als die damals ausgeschieden sind in Katar, da war ich ja alle davon ausgegangen, dass Ronaldo seine Karriere komplett beenden wird. Damals wären wir uns gerade bei Manchester United rausgeflogen, viele Interviews bei Piers Morgan gegeben. Klar war, er hat mit dem Fußball zumindest in Europa abgeschlossen und hat jetzt in den 4 Jahren in Saudi-Arabien nicht wirklich sonderlich erfolgreich als Team gespielt, aber seine Tore macht er und er ist ja auf der Jagd nach dem 1000. Tor, wird ihm bei der WM nicht gelingen, aber dann vielleicht etwas später im Jahr, das große Turnier, das letzte große Turnier dieser Generation ist jetzt dann erst. Ich hätte gedacht, wir hätten das schon gesehen.
Ja, 22 hatte ich das Gefühl, dass er eher die Truppe hemmt, weil er natürlich irgendwie auch immer aufgestellt werden will und muss. Und da andere Lösungen vielleicht sportlich die besseren werden, deswegen würde ich auch hier jetzt sehr an der Personalie Ronaldo aufhängen, wie das Turnier laufen wird für Portugal. Durch die Gruppe werden sie natürlich souverän durchkommen, vielleicht aber auch nur als Zweiter, also Kolumbien traue ich da schon auch was zu. Luis Diaz kommt aus einer überragenden Saison bei den Bayern, Luis Suarez, die Kolumbien-Version des Beißers, mit einer überragenden Bilanz bei Sporting in Lissabon. James Rodriguez spielt vielleicht auch nochmal eine größere Rolle, der jetzt auch so ziemlich auf allen Erdteilen der Welt mittlerweile gespielt hat in den letzten Jahren, mittlerweile in Minnesota, also für ihn ein kleines Heimturnier. Ja, und dahinter Usbekistan, DR Kongo, die den Ebola-Ausbruch im Land haben, also auch da noch ein Thema mitbringen, also wirklich sehr, sehr interessant und bunt besetzt diese Gruppe. Kommen wir jetzt zur letzten Gruppe, die es zu besprechen gilt, und zwar zu England, deinem auserkorenen WM-Favoriten in einer Gruppe gegen Kroatien, Panama und Ghana, Stefan.
Thomas Tuchel hat wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Er weiß ganz genau, er muss die Mannschaft, die sind ja nun auch immer weit gekommen. In Katar sind sie im Elfmeterschießen, einer der wenigen Elfmeter, die dann Harry Kane nicht versenken konnte, gegen Frankreich ausgeschieden. Aber vergangenen Europameisterschaften jeweils das Finale erreicht auch. Und jetzt haben wir einfach den unglaublichen Harry Kane da vorne stehen. Und wir haben Thomas Tuchel, der gesagt hat, dann baue ich halt um Harry Kane meinen Kader. Und dafür hat er in England ordentlich auf die Fresse bekommen, weil viele große Namen rausgeflogen sind. Cole Palmer, der auch jetzt nicht überzeugt hat im vergangenen Jahr, unter anderem fehlt, der ja bei der Euro in Deutschland noch einer der großen Namen war, der zwar immer von der Bank kam. Ich glaube, dass wenn Thomas Tuchel es schafft, oder der Kader es schafft, Thomas Tuchel zu ertragen, sagen wir es so, weil Thomas Tuchel ist ja ein sehr, sehr spezieller Mensch, mit hohen Anforderungen an sich und vor allen Dingen auch an seine Spieler und ungewöhnlichen Methoden im Training und ungewöhnlicher Lautstärke, die man ihm so ja gar nicht zutraut, wenn er da seine patzigen Antworten nach den Spielen gibt, kann das klappen. Ansonsten wird er wahrscheinlich nicht mehr nach England reisen. Er soll eine sehr, sehr tiefe Detailkenntnis jedes Spielers haben, der überhaupt in der Nähe des Kaders war. Er wird sich viele Gedanken gemacht haben. Das Gute für ihn ist jetzt, er muss nicht eine Mannschaft über 34 Spiele coachen. Das hat in München nicht geklappt. Oder über eine gesamte Saison, das sind ja mehr als 34 Spiele. Ich bin davon überzeugt, wir sehen hier wirklich England zum ersten Mal seit dann ja auch 60 Jahren, zweimal 30 Jahre des Schmerzens jetzt schon wieder eine Trophäe gewinnen.
Ja, it's coming home, vielleicht. Für Thomas Tuchel ist es sicherlich schön gesagt, ansonsten darf er gar nicht mehr einreisen. Also entweder Titel holen oder dann auch fliegen. Man muss ja generell sagen, das ist ja jetzt schon eine goldene Generation im Vergleich zu vielen Jahrzehnten davor. Und der Titel fehlt noch. Gerade so ein Harry Kane wird jetzt auch nicht mehr etliche Weltmeisterschaften haben. Also ein bisschen Druck oder viel Druck ist dann sogar drauf. Gegen Kroatien, Panama, Ghana bekommen sie gegen irgendwen Probleme. Gegen Kroatien haben sie schon häufig gespielt. 2018 sind sie rausgegangen im Halbfinale. Das sind jetzt teilweise dann aber auch veraltete Stars, muss man sagen. Modric, Perisic, Kovacic, Kramaric, vor allen Dingen Modric, Perisic, die gehen ja schon stramm auf 40 zu. Ja, wird dann vielleicht auch dünn.
Würde ich auch so sehen. Du hast dann in der Abwehr natürlich Vuskovic schon auch ein Up-and-Coming-Star, aber das ist halt, also wenn du die Namen jetzt hier gerade so erwähnt hast, Da fühlt man sich ja gleich wieder irgendwie in eine Berliner Bar im Jahr 2018 zurückversetzt und Kroatien gewinnt gegen England und alle eskalieren. Oder 2014 noch, das Café King noch stand in Berlin und die Sabina-Brüder empfangen haben zur WM und dann ihren Laden doch dicht machen mussten. Es ist ein Team aus längst vergangenen Zeiten.
Panama und Ghana sollten nach menschlichem Ermessen Platz 3 und 4 unter sich ausspielen. Bei beiden gibt es echt Deutschland-Connections. Bei Ghana haben wir den technischen Direktor Winfried Schäfer. Und bei Panama haben wir Thomas Christiansen, der Däne, der in Deutschland erfolgreich Fußball gespielt hat. Unter anderem, was war es? Bochum, ne?
Bochum, Hannover.
Ja, genau. Also auch einige Tore gemacht, der war doch richtig stark unterwegs und ist panamaischer Nationaltrainer und führt Panama zum zweiten Mal nach 18 zur WM. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht gegen Ghana für eine Überraschung sorgen, würde aber Ghana höher einschätzen.
Ja, obwohl Winnie Schäfer technischer Direktor ist.
Und Otto Addo entlassen wurde, ne? Noch auch relativ spät jetzt in der Vorbereitungsphase. Carlos Queiroz, Nachfolger.
Auf dem Podium nach der Niederlage gegen Nagelsmann.
Ja.
Wenn wir uns hier festlegen... Zum Abschluss unserer Gruppenvorstellung.
England, Kroatien, Ghana, Panama.
Ich würde es drehen. Panama auf 3.
Okay.
Da würde ich denen tatsächlich einen Heimvorteil zugestehen, dadurch, dass sie ein bisschen näher an diesen ganzen Gepflogenheiten der nordamerikanischen Welt sind.
Sagt Stefan Ürsfeld hier bei NTV Sport, dem täglichen WM-Podcast, den wir machen werden. Jetzt auch im Vorfeld haben wir jetzt schon einige Folgen aufgezeichnet. Bin sehr gespannt auf das, was da folgen wird und bin gespannt, ob du am Ende richtig liegst, dass tatsächlich England zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister wird. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.